Jesus. Danke, danke, danke. Hey, wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. So stark heute mit euch den Gottesdienst zu feiern. Ich bin Gabriel, verheirateter Familienpapa mit zwei Kindern. Ich verrate mein Alter nicht. Aber mal raten, wie lange predige ich schon? Reinrufen. Was denkt ihr, wie lange ich schon so predige? Also, ja, nee, seit, also, wie viele Jahre? Ja, es werden jetzt langsam regelmäßig, wo ich regelmäßig spreche, 15 Jahre sein. Und unglaublich aber wahr, ich werde heute das erste Mal in meinem Leben über Single sein bzw. Ehelosigkeit sprechen. Man könnte manchmal sagen, wenn man nicht weiß, von was man redet, einfach mal. Ganz nach dem Motto habe ich 15 Jahre geschwiegen. Ganz so lang hat meine Vorbereitung für dieses Thema nicht gedauert. Aber tatsächlich beschäftigt mich das Thema nun schon mehrere Monate. Ich habe etliche Gespräche geführt mit anderen Pastoren, mit anderen Theologen, mit anderen Menschen. Ich habe Podcasts zu dem Thema gehört. Ich habe ein Buch gelesen. Ich habe viel Zeit im Gebet und auch im Wort Gottes verbracht. Und zuallererst möchte ich sagen, dass diese Predigt auch ein Stück weit eine Entschuldigung an alle alleinstehenden Menschen, die sich der Chapel zugehörig fühlen, ist. Es tut mir für meine Seite, aber auch für uns als Kirche leid, dass wir eure Lebenswirklichkeit als Singles oftmals nicht auf dem Schirm haben. Die ganzen Predigtbeispiele, 90-95%, immer irgendwelche Kinder und hier und da und Beziehung und Ehepartner. Und außerdem tut es mir leid, wenn wir Verheirateten euch immer wieder auch auf euer Single-Sein reduziert haben und euch vielleicht auch mit unseren meist unüberlegten und unsensiblen Fragen genervt haben. Ich für meinen Teil gelobe Besserung und ich hoffe auch für euren Teil als Verheiratete, die sich der Chapel zugehörig fühlen. Und deswegen werde ich heute auch nicht zu Singles sprechen, sondern ich werde über das Single-Sein sprechen und damit hoffentlich jeden im Raum, aber auch im Livestream ansprechen und jeder kann da etwas für sich mitnehmen. Und das beantwortet auch schon ein Stück weit die offensichtliche Frage, warum jetzt ein verheirateter Familienvater zu dem Thema predigt, sollte da nicht ein Single stehen? Ja, könnte auch mal ein Single dort stehen. Wenn du nach dieser Predigt merkst, dass du gewollt und zufriedener Single bist, dann können wir da gerne mal drüber sprechen, wie wir auch solche Geschichten und solche Erfahrungen auf die Bühne holen. Aber ich möchte heute zuallererst als Pastor zu euch sprechen, der hier die Letztverantwortung für die Lehre trägt und möchte hier vor allem eine theologische Grundlage zu dem Thema legen. Und außerdem geht es dabei eh nicht so drum, was ich zu sagen habe, sondern was das Wort Gottes zu sagen hat und was insbesondere Jesus zu dem Thema zu sagen hat. Und deshalb ist der Titel dieser Botschaft auch nicht Gabriel über das Single-Sein, sondern Jesus über das Single-Sein. Ganz nach unserem Motto Jesus Doppelpunkt schauen wir uns die mehr oder weniger einzige Stelle an, in der Jesus ganz klar über dieses Thema spricht. Ihr könnt gerne eure Bibeln mit mir zusammen aufschlagen. In Matthäus 19, Vers 10 steigen wir ein. Das sagen die Jünger zu ihm: Wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, wozu dann heiraten? Wozu dann überhaupt heiraten? Man könnte meinen, dass die Jünger hier gerade vom ICL-Einführungskurs zurückkommen. Wozu denn überhaupt? An sich eine sehr, sehr gute Frage, die sich jede unverheiratete Person unbedingt mal stellen sollte, bevor sie Ja sagt. Aber Hintergrund der Frage ist nicht ICL und die Suche nach der Finalität und der Motivation der Jünger, sondern Hintergrund der Frage ist ein Gespräch zwischen Jesus und einigen Pharisäern, in dem es um die damals äußerst kontroverse Frage, anders als in unserer heutigen Zeit, der Ehescheidung ging. Und entgegen der damalig weit verbreiteten Praxis unter einem Rabbiner unter seiner Schule, dass sich ein Mann aus etlichen Gründen von seiner Frau scheiden konnte, wenn sie zum Beispiel das Essen angebrannt hat, das war ein legitimer Scheidungsgrund für einige im Judentum. Die Frau konnte sich natürlich überhaupt nicht vom Mann scheiden. Antwortet Jesus in dieser Stelle, dass Ehebruch der einzig legitime Grund ist, eine Ehe zu scheiden. Und das war für die Herren der Schöpfung ein ganz schönes Brett. Man würde heute sagen, in your face. Und für die Frauen war das eine klare Aufwertung und auch ein Schutz gegenüber der Willkür des Mannes. So viel zum Kontext der heutigen Stelle. Um den Fokus der Predigt zu wahren und wirklich über das Single-Sein zu sprechen, habe ich mich bewusst dazu entschieden, nicht weiter auf die Verse vorher einzugehen, wo das Thema Scheidung und Wiederheirat thematisiert wird. Mir hat es die Woche schon so richtig unter den Fingern gekrabbelt, aber ich habe mich dann entschieden, nein, ich will Fokus setzen. Ich bin mir darüber im Klaren, dass man etliche Fässer hier öffnen könnte und irgendwann wird die Zeit kommen, dass ich auch zu diesen Themen oder wir was sagen werden. Was hat jetzt wohl Jesus auf diese, ja, ich würde sagen, emotionale oder auch unreife Frage seiner Jünger geantwortet? Hat er ihnen eine Standpauke gehalten oder genervt abgewunken nach dem Motto, ey, ihr schon wieder, Jungs, ihr kotzt mich so an? Oder hat er ihnen geraten, aufgrund ihrer Unreife tatsächlich nicht zu heiraten? Wir schauen rein. Er aber sagte zu ihnen, nicht alle fassen dieses Wort, sondern nur die, denen es gegeben ist. Ja, es gibt Eunuchen, die von Geburt an so waren, und es gibt Eunuchen, die von Menschen zu solchen gemacht wurden. Und es gibt Eunuchen, die sich um des Himmelreiches willen selbst zu solchen gemacht haben. Wer das fassen kann, fasse es. Also egal, mit was für einer Antwort du gerechnet hast, höchstwahrscheinlich hast du nicht mit dieser Antwort gerechnet. Wer das fassen kann, er fasse es. Alles klar, oder? Nicht. Nun, wir wollen versuchen, es heute Morgen zu fassen. Bist du dabei? Sehr gut. Wenn Jesus von Eunuchen spricht, nimmt er Bezug auf eine Stelle im Alten Testament, die gerade seinen Zuhörern und Gesprächspartnern mit Sicherheit bekannt gewesen sein wird. Und diese Stelle, sie hilft uns beim Fassen dessen, was Jesus hier sagen will. Sie steht in Jesaja 56, 3 bis 5. Wo steht, der Eunuch soll nicht denken, ich bin doch nur ein dürrer Baum. Denn so spricht Jahwe, wenn ein Eunuch meinen Sabbat beachtet, wenn er gerne tut, was mir gefällt und sich an meinen Bund hält, dann gebe ich ihm Raum in meinem Haus und einen Namen, der nicht in Vergessenheit gerät, der besser bewahrt wird als durch Söhne und Töchter. Für den Fall der Fälle, dass du heute Morgen hier sitzt und dir denkst, was passiert hier? Ich bin in einer Kirche, es geht über Singles sein. Und dann redet der Typ da vorne von Eunuchen. Was zu ist ein Eunuch? Es war eine andere Form, das Wort Verschnittener nicht zu verwenden. Ich weiß, es tut vor allem den Herren der Schöpfung schon allein beim Zuhören weh, aber es tut mir leid, ich muss es kurz erklären, weil schließlich müssen wir das Wort Jesu fassen. In der Antike war es gerade im Umfeld von wohlhabenden und einflussreichen Personen, wie zum Beispiel Königen, ganz gängige Praxis, einige Männer zu kastrieren, um deren Loyalität gegenüber dem König sicherzustellen. Eunuchen galten damit als die vertrauenswürdigsten Diener am Hof. Und neben der Tatsache, dass sie keine Kinder zeugen konnten und damit auch keine Nachkommen, die sich eines Tages an sie erinnern würden, auf diese Welt setzen konnten, waren sie nach dem Gesetz auch vom jüdischen Gottesdienst ausgeschlossen. Umso eindrucksvoller ist es, dass Jesaja am Ende des Exils prophezeit, dass eines Tages auch diese Menschen Raum im Haus Gottes, in seinem Tempel bekommen werden und dass sie noch dazu von Gott einen Namen bekommen werden, der nicht in Vergessenheit gerät. Und jetzt bezieht sich Jesus einige Jahrhunderte später auf diese Eunuchen und erklärt uns in dieser Matthäusstelle, dass es drei verschiedene, ich sag mal, Arten von Eunuchen gab. Einmal die, die von Geburt an, warum auch immer, geschlechtsunfähig waren. Dann die Gruppe, die von Menschen zu solchen gemacht wurde, wo es uns alles zusammenzieht, aua. Und die, die sich um des Himmelreiches willen selbst zu Eunuchen gemacht haben. bevor du jetzt auf blöde Gedanken kommst. Es handelt sich bei der dritten Gruppe natürlich nur um eine Metapher, also ein Bild, das Jesus verwendet, um etwas zu verdeutlichen. Ich weiß, dieses Bild ist extrem makaber, aber, muss man sagen, bleibt hängen, oder? Und das noch tausende Jahre später. Was für ein Genie, dieser Jesus. Herr, ernsthaft, was für ein Rhetoriker, der es hinbekommt, eine Metapher zu verwenden, die 2000 Jahre später bei Menschen, die in einem völlig anderen Kontext unterwegs sind, immer noch sitzt. Jesus war, wie viele von euch wissen, selbst Single. Und wenn er das hier beschreibt, dann bezeichnet er sich in gewisser Weise selbst als ein Eunuch, der sich selbst dazu gemacht hat, um des Reiches Gottes willen. Und das ist absolut crazy. Vor allem, wenn du bedenkst, dass es im Judentum damals eigentlich eine Heiratspflicht gab und gerade unter Rabbis es absolut unüblich bis unmöglich war, ehelos zu leben. Single zu sein war in dieser Zeit eine absolut radikale Idee. Es war ein gesellschaftliches Stigma und mit dem Risiko verbunden, in absoluter Armut zu sterben. Und deshalb bezeichnen Historiker meines Erachtens zu Recht Jesus als einen der ersten religiösen Führer, wenn nicht sogar den ersten religiösen Führer, der dem Stand der Ehelosigkeit einen Wert verleiht. Und die frühe Kirche, sie gilt als die erste Bewegung, in der Ehelosigkeit als ein legitimer Lebensentwurf neben dem Verheiratetsein angesehen wird. Und wie ich schon vor 2 Wochen gesagt habe, glaube ich, dass wir heute das Single-Sein bewusst oder unbewusst meist abwerten und das Verheiratetsein und Kinderkriegen als Ideal, als eigentliches Ziel des christlichen Lebens darstellen. Und ich glaube wirklich, hier braucht es eine Rückbesinnung auf unseren Meister und auf seine Lehre. Die Beziehung zum Vater und die Hingabe für das Reich Gottes ist und bleibt nämlich das wichtigste Ziel unseres Lebens, egal ob verheiratet oder unverheiratet. Amen. Ich glaube, jetzt können wir die Worte von Jesus etwas mehr fassen, sodass es an der Zeit ist, etwas praktischer zu werden. Und so wie Jesus verschiedene Eunuchen aufzählt, gibt es, glaube ich, auch unter uns ganz verschiedene Singles. Und ich habe hier mal ein Diagramm mitgebracht, auf dem ich 4 verschiedene Faktoren miteinander in Verbindung gebracht habe, wie dein Single-Sein gerade ausschaut. Das ist einmal der Faktor, bist du gewollt Single? Also hast du dich dazu entschieden und möchtest du das sein? Oder auf der anderen Seite, bist du ungewollt Single? Durch Umstände des Lebens oder weil du keinen Partner findest. Und die anderen beiden Faktoren habe ich genannt, bist du unzufrieden in deinem Single-Sein oder bist du zufrieden in deinem Stand? Und hier kannst du dich gerne mal selbst ehrlich reflektieren, wie du dein Single-Sein momentan so einschätzen würdest, wo du dich verorten würdest. Verheiratet könntest du es auch machen, aber bitte gewollt, okay? Unten ungewollt, blöd hier. Und gerade wenn du dich eher links, bei mir rechts, eher bei unzufrieden einordnen würdest, dann kann es sehr gut sein, dass in diesem Bereich deines Herzens einiges an Schmerz, an Leid und an Zerbruch ist. Und ich möchte dir sagen heute Morgen, dass es völlig in Ordnung ist. Und dass es total nachvollziehbar ist, weil gerade Beziehungen, Sexualität und Intimität etwas so Verletzliches ist. Und ohne seelsorgerlich auf deine persönliche Geschichte eingehen zu können, möchte ich dich, wenn du unzufrieden bist mit deiner Situation, mit dieser Jesaja-Stelle ermutigen. Auch wenn du dich vielleicht manchmal wie so einen dürren Baum fühlst, wenn du Angst vor der Zukunft hast und dich auch sorgst, wie das einmal im Alter sein wird, ob da überhaupt jemand da sein wird, ob sich überhaupt jemand an dich erinnern wird. Ich möchte dir sagen, du hast Raum im Haus Gottes, was neutestamentlich ein Bild für die Gemeinde Jesu ist, und zwar so, wie du jetzt bist. Und noch viel wichtiger als die Ermutigung, dass du hier einen Platz hast, ist, dass dein Gott dich nicht vergisst. Weil dein Name, durch die Erlösung Jesu Christi im Buch des Lebens steht und du mit ihm zusammen ewig leben wirst. Hey, ich glaube, es ist so wichtig als Single, egal ob glücklich oder unglücklich, ob gewollt oder ungewollt, die Situation und damit dich und dein Leben so anzunehmen, wie es jetzt ist und nicht, wie du es gerne einmal haben würdest. Denn die Auseinandersetzung mit unseren unerfüllten Wünschen ist wichtiger für unsere persönliche Entwicklung als die Auseinandersetzung mit unseren erfüllten Wünschen. Und das gilt für jeden übrigens hier, weil im Unerfüllten liegt die Kraft zu innerer Stärke und dort liegt die Chance, dass sich letztlich die Beziehung zu Jesus zum Wichtigsten und zum Liebsten in unserem Leben entwickeln darf. So schrieb einmal der bekannte russische Schriftsteller Dostojewski, ein Mann, der an Epilepsie erkrankt war und vom Leben gezeichnet war. Er schreibt: Habe dein Schicksal lieb, denn es ist der Weg Gottes mit deiner Seele. Wie auch immer du Schicksal verstehst, er meint hier jetzt keine so komische Vorherbestimmung, denke ich, sondern er meint so, wie das Leben sich entwickelt. Habe dein Schicksal lieb, denn es ist der Weg Gottes mit deiner Seele. Weißt du, mit unerfüllten Wünschen zu leben, heißt letztendlich Bitterkeit, Trauer und Wut gegenüber Gott, weil er dich nicht hört, weil er dich nicht erfüllt hat, weil er deinen Wunsch nicht gehört hat, aber auch gegenüber Menschen immer wieder loszulassen und dich von Gott täglich neu erfüllen zu lassen. Denn auch wenn ich nicht alles habe, was ich mir wünsche, so bin ich dennoch reich in dem, was Gott mir jeden Tag neu schenkt. Und in dem Diagramm gesprochen, möchte Gott mit dir auf diesem Diagramm, nicht politisch, immer weiter rechts rücken. Links. von euch aus rechts. Passt. Egal, ob du gerade gewollt Single bist oder ungewollt bist und wartest auf deinen Partner, das ist nicht so sehr die Frage, sondern die Frage ist, unzufrieden oder zufrieden. Und ich glaube, dass Jesus dein Single-Sein erfüllen möchte. Und ganz egal, ob du dich schon entschieden hast, bis zu deinem Lebensende alleine zu bleiben oder nur für eine gewisse Zeit momentan, er möchte deine Zufriedenheit werden. Und auch solltest du nicht vergessen, meine Lieben, dass dein Leben als Single trotz der ganzen unerfüllten Wünsche und auch sämtlichen Gefühlslagen, die da auftauchen, gegenüber dem eines Verheirateten auch Vorteile hat. Du darfst die Tiefs deines Single-Seins unmöglich mit den Höhen des Ehe- bzw. Familienlebens vergleichen und andersrum genauso wenig. Aber das machen wir leider so oft und wir denken dann, dass das Gras auf der anderen Seite immer grüner ist. Aber ich möchte dir sagen, dass das Gras nicht auf der anderen Seite grüner ist, sondern dass es dort grüner ist, wo du es wässerst. Ob verheiratet oder unverheiratet. Ein riesengroßer Vorteil als Single ist, dass dein Fokus nicht so eingeschränkt ist. Also mein Fokus als Verheirateter ist automatisch begrenzt, weil ich Frau und Kinder habe. Und so schön das auch ist, so viel Zeit und Energie kostet es, um dem Ganzen gerecht zu werden. Als Single hast du Möglichkeiten, die ein Verheirateter überhaupt nicht hat. Jesus drückt es in Vers 12 so aus: Du kannst ganz, also ungeteilt, für das Reich Gottes da sein. Und das ist meine Ermutigung, mein Punkt für Singles heute Morgen: Sei ganz da für das Reich Gottes. Das beginnt zuallererst mit deiner Beziehung zu Jesus. Du kannst Zeit, die wir Verheirateten, wie es Paulus im 1. Korintherbrief einmal sagt, die wir Verheirateten in die Angelegenheiten der Welt investieren, kannst du in deine Beziehung zu Jesus investieren. Und natürlich haben auch Singles mit allerlei Ablenkungen zu kämpfen. Ich will das hier nicht vereinfacht darstellen, aber ich möchte dich ermutigen, dein Single-Sein dazu zu nutzen, deine Beziehung zu Jesus auf ein festes Fundament zu stellen. Warte mehr auf Gott als auf den einen oder die eine, dann wirst du nämlich während deinem Warten immer mehr zu der einen von Gott erdachten Person. Zitat, ich wollte es hinschreiben, Gabriel Skibitzki. Und das ist wichtiger als alles andere, die Person zu werden, die sich Gott von Anbeginn der Zeit gedacht hat. Ganz für das Reich Gottes da zu sein, bedeutet aber auch, deine Ressourcen ganz praktisch für das Reich Gottes einzusetzen. Und hier kommen wir meiner vor 2 Wochen versprochenen Antwort auf die Frage, wie ein christlicher Single den Multiplikationsauftrag, seid fruchtbar und mehret euch aus 1. Mose erfüllen kann, auf die Spur. Also, ich möchte euch kurz mit reinnehmen. Der erste Adam, er kommt auf diese Welt und Gott gibt ihm den Auftrag, sich zu vermehren und fruchtbar zu sein, was bis heute, wenn man sich die Weltbevölkerung anschaut, offensichtlich geschieht. Das Problem bei dieser Art von Vermehrung ist, dass das Böse im Menschen, auch genannt Sünde, weiter vererbt wird, was Augustinus die Erbsündenlehre genannt hat. Wenn du da nicht so ganz dran glaubst und an das Gute im Menschen glaubst, dann setz mal ein Kind auf diese Welt und du wirst schnell merken, woher kommt denn dieses Bösartige? Also meine Tochter, die ist so süß, man könnte manchmal meinen, wenn sie einen angrinst, dass sie wirklich nur Gutes in sich trägt. Aber immer wieder, wenn sie mit anderen Kindern daheim bei uns spielt und die Kinder irgendein Spielzeug finden, Klammer auf, was sie seit Monaten nicht mehr verwendet hat, Klammer zu, und dieses Kind das Spielzeug nimmt, kommt meine Tochter auf die Idee, ich will mit diesem Spielzeug spielen, das ist mein Spielzeug. Und weil Sünde im Menschen ist, kommt Jesus Christus, auch genannt der zweite Adam, auf die Welt und besiegt die Macht der Sünde und des Todes. Und damit beginnt nach der Bibel eine neue Schöpfung. Es beginnt sozusagen eine neue Art des Menschseins. Und dieser Jesus gibt uns in Matthäus 28, wo ich vor 4 Wochen drüber gepredigt habe, einen neuen Multiplikationsauftrag, in dem es nicht um die biologische Vermehrung geht, sondern darum geht, diese neue Art von Menschsein zu multiplizieren, zu verbreiten. Das heißt, jünger zu machen. Hey, und wenn du an diesem Auftrag mitarbeitest, dann bist du fruchtbar im Sinne des Reiches Gottes. Und es ist auch eine Ermutigung an alle kinderlosen Ehepaare unter uns und Menschen, die aus verschiedenen Gründen keine Kinder haben. Weißt du, für Jesus und für Paulus bedeutet Single zu sein nicht weniger Verantwortung und mehr Selbstzentriertheit, wie wir es in unserer Gesellschaft leider oft denken, sondern eigentlich heißt es mehr Verantwortung. Und deswegen ermutige ich euch, in dieser besonderen Phase des Lebens mehr Verantwortung für das Reich Gottes zu nehmen. Das kann in Form von Mitarbeit, aber auch von Leiterschaft in Gemeinde sein. Es kann aber auch durch viele andere Aspekte geschehen, wie verschiedenste Beziehungen zu Arbeitskollegen, Nachbarn. Ich will euch einfach sagen, das Reich der Himmel braucht euch. Und bevor Paulus im 1. Korintherbrief genau auf diesen Punkt eingeht und sagt, wir sollen dem Herrn treu dienen als ehelose Personen, bringt er noch einen anderen Punkt in 1. Korinther 7, 8 bis 9. Zu den Unverheirateten und Witwen sage ich, es ist gut, wenn sie ehelos bleiben wie ich. Wenn sie aber nicht enthaltsam leben können, dann sollen sie heiraten. Also das nächste Mal, wenn dich ein Verheirateter nervt, dann sag ihm einfach, du konntest nicht enthaltsam leben. Das ist besser, als vor Begierde zu brennen. Okay, jetzt wird es für die letzten 10 oder auch 20 Minuten, nein, nochmal spannend. Let's talk about Sex, Paulus. Nach der Meinung unserer vor allem westlich geprägten Welt kann und sollte kein Mensch auf dieser Welt enthaltsam leben. Single sein ist heute überhaupt kein Problem. Also, ist ja überhaupt kein Stress, wenn du alleine lebst. 41% der Haushalte in Deutschland sind Ein-Personen-Haushalte. Aber wenn es um sexuelle Enthaltsamkeit geht, dann hast du ein Problem. Das wird nämlich von der großen Mehrheit unserer Gesellschaft als etwas völlig Abnormales gesehen und häufig sogar als gesundheitsschädigend dargestellt, was absoluter Bullshit ist. Sorry, dass ich so direkt war. Die Vorstellung, dass ein Mensch seinen Sexualtrieb freiwillig nicht auslebt, kommt der Vorstellung gleich, dass sich Fürth freiwillig Nürnberg angliedert. Und andersrum. Also unmöglich. Das war der Joke-Schatz, den ich gesagt habe, der sitzt. Nein. Nein. Weißt du, das sind die Folgen der sexuellen Revolution. Wenn du als Gesellschaft Sigmund Freud und Kompagnons höher achtest als Jesus und Shades of Grey oder den Playboy anstelle der Bibel als Bettlektüre liest, entwickelt sich eine Gesellschaft so. Menschen, die zölibatär, also ein Wort für enthaltsam, leben, sind heute so ein bisschen wie Einhörner geworden. Du hast schon mal von ihnen gehört, aber du dachtest niemals, dass du tatsächlich mal eines treffen würdest. Aber es gibt sie. Nicht nur in der katholischen Kirche, sondern auch darüber hinaus. Jesus, Paulus und so viele andere Vorbilder in der Kirchengeschichte haben uns vorgelebt, dass ein erfülltes, zufriedenes Leben ohne Ausleben der eigenen Sexualität möglich ist und kein Leben zweiter Klasse bedeutet. Paulus benutzt in diesem Vers das Bild des Feuers für unsere innere Leidenschaft. Und ich habe heute mal etwas Holz mitgebracht, um das Ganze zu illustrieren. Ich habe mir natürlich gedacht, wie weit kann ich heute gehen mit euch? Und habe dann an meinen Bruder Lennart gedacht, der es bestimmt nicht so cool fände, wenn ich Spiritus jetzt da drauf schütte und das Ganze entzünde. Deswegen habe ich den Spiritus mal daheim gelassen. Ihr müsst ihn euch einfach denken. Paulus sagt, es ist besser zu heiraten, als vor Begierde zu brennen. Jedem von uns ist klar, dass es extrem gefährlich wäre, wenn ich dieses Holz jetzt entzünden würde. Warum? Weil es keinen Schutzraum hat, in dem es brennen kann. Und so ist es nach der Bibel auch mit unserer Sexualität, die von Gott in uns hineingelegt wurde, die von Gott her etwas Wunderbares, Reines ist, sofern sie im Schutzraum der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau ausgelebt wird. Die Ehe ist sozusagen wie so ein Feuerkorb, der verhindert, dass das Feuer sich ungeschützt verbreitet und sein Unwesen treiben kann. Und wenn du unverheiratet bist, dann fehlt dir in diesem Bild gesprochen der biblische Schutzraum für das Ausleben deiner Sexualität. Jetzt ist die berechtigte Frage, ja, aber was mache ich jetzt mit diesem Holz in mir? Paulus sagt es so salopp, so nach dem Motto, ey, wenn du nicht enthaltsam leben kannst, dann geh einfach zum Hornbach und kauf dir einen Feuerkorb. Wenn es nur so einfach wäre, Paulus. Viele fangen dann an, das Feuer der Leidenschaft mit Wasser zu bekämpfen und probieren zu löschen, wenn da etwas entflammt. Das Problem ist, du kommst mit so ein bisschen Wasser nicht wirklich gegen das Feuer an, wenn es erstmal richtig ausgebrochen ist. Ich glaube, wenn du keinen Feuerkorb hast, dann braucht es eine Löschdecke, die du sozusagen über das Holz legst. Unter dieser Decke kann deine Sexualität schlafen. Ich weiß, dass es heutzutage etwas so Stranges ist, diese Vorstellung. Weil wenn du nicht glaubst, dass man Sexualität schlafen legen kann, dann faste einfach mal 2 Wochen. Dann wirst du schnell merken, dass da nichts mehr los ist. Ich weiß, kein Essen ist jetzt auch keine langfristige Lösung. Und ich will niemanden in die Magersucht treiben. Aber ich will damit ausdrücken, dass du im Gegensatz zum Tier, das unterscheidet uns Menschen vom Tier, kein Sklave deines Triebs bist, sondern du deinen Trieb steuern kannst und warten kannst. In Hohelied 2, Vers 7 heißt es einmal über die Liebe und Leidenschaft: Weck sie nicht auf und facht die Leidenschaft nicht an, bis die Zeit dafür kommt. Und hier wird das Bild vom Schlaf verwendet und diese Aufforderung, das Feuer, die Leidenschaft nicht unnötig anzufachen, so nach dem Motto, ich schmeiß da noch einen Grillanzünder rein oder spritz Spiritus drauf. Das ist aber meiner Meinung nach ein riesiges Problem unserer heutigen Zeit. Vor allen möglichen Seiten probiert man, die Leidenschaft immer früher und heftiger anzufachen. Kinder sollen sich nach Meinung einiger Organisationen in unserem Land möglichst früh ausprobieren und sexuelle Erlebnisse machen. Von allen Ecken und Enden werden sexualisierte Inhalte über die Medien präsentiert und der erste Porno wird durchschnittlich zwischen 10 und 13 Jahren geschaut. Weck sie nicht auf und facht die Leidenschaft nicht an. Ich kann heute nicht näher auf Eltern und was es für uns auch in der Erziehung bedeutet eingehen, sondern ich möchte bei Single sein bleiben. Jetzt kannst du natürlich nicht, ist mir auch klar, mit der Decke überm Kopf durch die Welt gehen. So nach dem Motto, hallo Chef, ich habe heute die Schutzdecke auf und ich sehe nichts mehr. Oder auch wenn du einen Film schaust, ist blöd, du siehst einfach nichts. Upsala, genau. Das war natürlich geplant. Ich weiß, es ist schwierig, mit einer Decke überm Kopf unterwegs zu sein. Aber du kannst bewusst einen Bund mit deinen Augen und Gedanken schließen. Und du kannst auch sehr bewusst, und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Dinge in unserer Zeit, dein Konsumverhalten verändern. Die Bibel spricht davon, fliehe der sexuellen Unzucht. Und wenn es für dich bedeutet, kündige dein Netflix-Abo, dann kann es sehr gut sein, dass du dein Netflix-Abo kündigen solltest und solche Dinge eben nicht in dein Herz, in deine Augen hineinlassen solltest. Außerdem kannst du auch in Zeiten der Versuchung, du kannst dich nicht abschotten, du lebst in keinem islamischen Land, wo alle mit Decken über dem Kopf rumlaufen, was aber tatsächlich auch so ist aus Berichten von Menschen, die dort waren, in Pakistan, Afghanistan. Wenn du in so einer Gesellschaft lebst, wird dein Sexualtrieb auch ganz schön runtergefahren. Also da ist jetzt nicht nur Blödes dahinter. Aber du kannst dir im Gebet, weil du eben nicht in so einem Land lebst und du vieles siehst, wahrnimmst, die Werbung auf dich reinprasselt und so weiter, kannst du im Gebet immer wieder sagen, dass dich so wie der Mantel der Gerechtigkeit, wie jetzt hier so mein Hemd, das ich gerade nicht mehr runterkriege, weil da hinten mein Mikro dranhängt, dass dich der Mantel der Gerechtigkeit von Jesus in deinem Geist umgibt und dich schützt. Dein Denken und dein Schauen. Wisst ihr, das Ziel ist nicht, asexuell zu werden als Single, sondern sich bewusst zu werden, wozu dieses Verlangen, wozu diese Leidenschaft in dir ist. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, da hast du gut reden, Gabriel. Das stimmt jetzt zu einem Teil. Aber ich möchte euch sagen, auch in der Ehe gibt es Zeiten der Enthaltsamkeit, wenn die Kinder klein sind, wenn Schwangerschaft und so weiter und so fort, wo das für uns Verheiratete genauso relevant ist wie für Singles. Aber dennoch möchte ich deshalb, weil ich da gut reden habe als Verheirateter, einen Pastor zu Wort kommen lassen, der selber Single ist, enthaltsam lebt und seine Erfahrungen öffentlich teilt und kann da das Buch sehr empfehlen, 7 Mythen über das Single-Sein, das es auch auf Englisch gibt, 7 Myths About Singleness. Sam Albury schreibt dort: Wenn ich dieses tiefe Gefühl der Sehnsucht, dieses Gefühl sexueller Unruhe und Frustration fühle, denke ich an die ultimative Unruhe, die da ist, wenn wir getrennt von unserem Schöpfer leben. Eine Unruhe, die ihre Antwort in dem hat, der tiefe und bleibende Ruhe für alle versprochen hat, die zu ihm kommen. Sexuelle Sünde fühlt sich wie die Antwort auf diese Unruhe an, aber wie alle Freuden der Sünden ist sie nur vorübergehend und flüchtig. Das Zölibat ist keine Verschwendung unserer Sexualität, es ist eine wunderbare Art, sie zu erfüllen. Es erlaubt unseren sexuellen Gefühlen, uns auf die Realität des Evangeliums hinzuweisen. Wir werden letztlich nie verstehen, was unsere Sexualität ist, es sei denn, wir wissen, wofür sie ist. um uns auf Gottes Liebe zu uns in Christus hinzuweisen. Puh. Was für eine Tiefe. Hey, ich glaube, von solchen Menschen können wir als Kirche noch richtig viel lernen. Lasst uns Alleinstehende nicht mehr länger als unvollständig oder gar Versager sehen, sondern lasst sie uns als eine Erinnerung sehen, um was es im Kern wirklich geht, nämlich die Braut des Lammes zu sein. Insofern ziehen zufriedene christliche Singles die Zukunft in die Gegenwart. Sie lassen sich von Jesus schon jetzt und bis in alle Ewigkeit lieben und lassen sich von ihm immer wieder erfüllen. Sam geht in seinem Buch außerdem darauf ein, dass Intimität nicht gleich Sexualität ist, wie es unsere Gesellschaft leider auch propagiert. Es gibt nämlich Menschen, die haben viel Sex und wenig Intimität, aber es gibt andere Menschen, die erleben viel Intimität und haben wenig Sex. Es darf jetzt keine Ausrede für Verheiratete sein, aber das ist heute nicht unser Thema, kommt zu Amore. Ich glaube, wir als Menschen brauchen gleichgeschlechtliche, intime, in dem Wort Sinn, wie es eigentlich bedeutet, Beziehungen, die uns dabei helfen, mit dem zufrieden zu sein, was wir haben. Ich glaube, dass die Scheidungsraten in Kirchen wesentlich geringer wären, wenn tiefe Freundschaften zu anderen gleichgeschlechtlichen Partnern herrschen würden. Du kannst und sollst nicht alles von deinem Partner erwarten. Als Church sagen wir, Familie ist unser Kern. Es ist ein Kulturpunkt von uns. Familie ist der Ort intimer Beziehungen. Und auf die Familie des Reiches Gottes bezogen, ist sie eine inklusive Gemeinschaft. Eine Familie, die andere hineinlässt. Und die Familie des Reiches Gottes geht weit über die Grenzen der biologischen Familie hinaus. Und auch daran möchte ich uns als Familien, als Verheiratete erinnern. Lasst Singles in eure Familien. Lasst Außenstehende rein. Lebt zusammen Glaube. Ich möchte dich fragen, mit welchen Menschen lebst du intime Beziehungen? Hast du tiefe Freundschaften mit anderen Christen, die dich ermutigen und wenn es nötig ist, auch ermahnen? Oder gehst du einsam durchs Leben? Dann kann Kleingruppe, Babs wird dazu später noch was sagen, ein Start für dich sein, wenn du merkst, dass du dich nach dieser Verbundenheit sehnst, aber momentan alleine unterwegs bist. Aber ich möchte dich ermutigen, es nicht dabei zu belassen und einfach zu sagen, ja, ich gehe in eine Kleingruppe und da ist ja auch kein Freund da, sondern dich selbst nach richtigen Freundschaften auszustrecken, etwas dafür zu tun, dass du Freundschaften in deinem Leben hast, die halten, auch wenn die Kleingruppen wechseln oder wenn Menschen wegziehen. Hey, ich weiß nicht, was dich heute besonders getroffen hat und was bei dir hängen bleibt. Aber wir wollen dem Heiligen Geist jetzt noch weiter Raum machen, dass er dich ganz persönlich ansprechen, berühren, aber auch heilen darf, wo wir verletzt und unzufrieden sind. Wir wollen Raum machen, um auf das Gesagte zu reagieren. Aber davor möchte ich gerne noch ein Gebet für alle alleinstehenden Menschen unter uns sprechen. Und keine Angst, du musst dich jetzt nicht melden. Wir können alle mal zusammen aufstehen. Aber ich habe das so in der Vorbereitung ganz stark auf dem Herzen gehabt, euch für und in euren Stand der Ehelosigkeit, ob gewollt oder ungewollt, hineinzusegnen. Ich hatte so im Geist das Bild, dass heute auch wie eine Decke vielleicht über dich als Single drüber gelegt wird und einige auch vielleicht heute entscheiden, vielleicht bis an ihr Lebensende ihre Sexualität schlafen zu legen. Und Heiliger Geist, ich segne jeden einzelnen Menschen, der gerade Single ist. Ich danke dir so sehr dafür, dass du jedem einen Raum gegeben hast in deinem Haus und einen Namen gegeben hast, der nicht in Vergessenheit geraten wird. Und ich bete an gegen alle Angst und Unsicherheit vor der Zukunft. Ich bete, dass ihr eure Zufriedenheit tief in Jesus findet und ihr diesem Geheimnis, über das ich heute auch teilweise gesprochen habe, dass ihr dem näher und näher kommt und immer mehr versteht, was es bedeutet. Wie ein Einhorn in dieser verrückten Welt umherzulaufen. Ich bete für den Kampf von unerfüllten Wünschen und Sehnsüchten. Ich bete, dass sich deine Decke, dein Mantel der Gerechtigkeit auf sie legt. Dass in diesem Mantel der Gerechtigkeit nicht nur Schutz für die Zukunft und für die kommende Woche liegt, sondern auch Vergebung und Reinigung von dem Vergangenen. Ich bete, dass Selbstverdammnis von vergangenen Taten, von vergangenem Verpassten sie nicht aufhält, heute und im Jetzt das zu leben, wozu du sie berufen hast. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du es tust, was wir nicht tun können. Wir strecken uns aus nach dir und geben dir alle Ehre und geben dir Raum zu wirken. Amen.